Ich stecke mitten in einer etwas, oder wir alle, ja ihr jetzt auch, wir stecken ja mitten in einer etwas ausführlicheren Predigtreihe über das Thema Großzügigkeit, wo ich so die letzten Wochen alle möglichen Bereiche angeschaut habe. Und ich habe immer wieder betont, es geht bei Großzügigkeit um mehr als um Geld. Auch wenn das das allererste ist, was uns einfällt, sondern es geht um alle Bereiche unseres Lebens, in denen wir Gott Herr sein lassen können und dürfen. Und die Frage, wie wir mit den Dingen umgehen, die uns kostbar sind. Und ja, echte Großzügigkeit kostet immer etwas. Es kostet uns Zeit, kostet uns vielleicht Privatsphäre, kostet uns einen Platz in unserem Herz. Aber natürlich geht es beim Thema Großzügigkeit nicht nur, aber auch um Geld. Dann dachte ich mir, das schaue ich mir heute mal mit euch an. Also wenn ihr jetzt heute das erste Mal hier reingefallen seid in diese Serie, es geht auch um ganz viele andere Bereiche, heute geht es tatsächlich mal um Geld. Und wir sind bei dieser Serie immer im Lukas-Evangelium unterwegs, weil Lukas einen besonderen Schwerpunkt, finde ich, auf dieses große Thema Großzügigkeit legt. Also da gibt es ganz viele Geschichten, die uns Lukas präsentiert, wo es am Ende auch um das Thema Großzügigkeit geht. Und da habe ich euch heute eine mitgebracht aus Lukas 18. Da heißt es, und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir nur noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Da aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Da sprachen die, es hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Petrus aber sagte, wir haben unser Eigentum zurückgelassen und sind dir gefolgt. Da sprach er zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, da ist keiner, der um des Reiches Gottes willen Haus, Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder verlassen hat und nicht ein Vielfaches wieder empfängt hier in dieser Zeit und in der kommenden Welt ewiges Leben. Bekannte Passage, oder? Die unter euch, die öfter mal Lukas lesen, kennen die Geschichte bestimmt. Die unter euch, die Matthäus oder Markus schon mal gelesen haben, kennen die Geschichte bestimmt auch. Weil sie kommt dreimal vor. Nur die drei erzählen sie alle ein ganz klein bisschen anders. Das Interessante, bei den beiden anderen lernen wir, dass es um einen jungen Mann geht. Hier bei Lukas lernen wir, dass es um einen Oberen geht. Viele Übersetzungen übersetzen das mit Herrscher. Das ist jetzt, finde ich, ein bisschen schwierig, weil ja die Römer herrschende Macht zu dieser Zeit sind. Aber wir lernen auf jeden Fall schon mal, wir haben es vermutlich, wenn wir die drei Geschichten zusammen betrachten, mit einem Mann zu tun, der erstens jung ist und zweitens in einer einflussreichen Position. Also das sind schon mal die zwei Dinge, die wir mitnehmen können. So, und alle sind sich einig darin, dass der Kerl, also egal, ob er jetzt jung ist oder nicht und ob er einflussreich ist oder nicht, auf jeden Fall ist er reich. Und ich glaube, wir können aus dieser Geschichte eine Menge für uns und für unseren Umgang mit Geld mitnehmen. Nämlich erstens glaube ich, Geld kann eine geistliche Gefahr darstellen. Das möchte ich mit euch anschauen. Dann möchte ich mir mit euch anschauen, ja, wie gehen wir jetzt damit um, wenn dem so wäre. Wir fangen einfach mal in der Mitte der Geschichte an, weil warum auch nicht? Vorne wäre ja langweilig. Da aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Das ist krass, oder? Das ist eine von den Geschichten aus der Kinderstunde, die mich immer etwas unruhig machen. Es ist natürlich eine Metapher, was Jesus hier verwendet. Ja, eine Metapher für etwas Unmögliches. Das ist der Grund, warum mich das immer so unruhig macht. Also das Kamel ist vermutlich das größte bekannte Tier in diesem Umfeld im Nahen Osten. Also so Alltagstier, so das größte, was ihr kennt. Und das Nadelöhr ist das kleinste Loch, das man sich zu dieser Zeit vorstellen kann. Also die Kombination ist ungünstig. Da haben wir tatsächlich ein Problem. Und wenn es dich unruhig macht, dann muss es die Zuhörer zu dieser Zeit auch unruhig gemacht haben. Weil da sind doch einige im Alten Testament, die wirklich reich waren. Jakob, David, Salomo. Von David heißt es aber trotzdem, obwohl er reich war, dass er als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird. Also irgendwie haben wir jetzt ja ein Problem, ne? Es kann keine pauschale Reichtumskritik sein, was Jesus hier macht, weil wenn es das wäre, dann müsste er ja direkt den Zuhörern beantworten, wie sind denn alle großen Väter unseres Glaubens nicht gerettet? Und ich glaube, das möchte Jesus hier gar nicht in Frage stellen. Also geht es mehr um die Frage, was ist denn möglich, was ist nicht möglich? Lasst uns mal noch ein bisschen genauer hinzuschauen. Jesus antwortet nämlich etwas Interessantes. Er sagt, als dann dieses, das können wir gar nicht, das die Geschichte immer bei mir auslöst, ja, absolute Überforderung, da antwortet Jesus, was denn bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ist euch aufgefallen, dass er das Objekt hier geändert hat? Ist mir noch nie aufgefallen. Die Dinge muss man 2 oder 3 oder 5 Mal lesen. Bis dahin ging es um Reiche. Aber Jesus sagt hier nicht, was bei Reichen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Jesus sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also bis hierhin ging es um Reiche. Aber jetzt öffnet Jesus hier ein weiteres Feld und sagt, für alle Menschen ist es ein Problem. Es geht nicht nur um Reiche, es geht um alle Menschen. Also er spricht hier nicht allein diesen reichen jungen Herrscher an, sondern er öffnet hier eine große Tür. Eine große Tür zur Frage, wer kommt denn eigentlich in den Himmel und wie funktioniert denn das? Um Römer 3, um diese Tür mal ein Stückchen aufzustoßen, für uns, alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es geht also um eine generelle Aussage, die Jesus hier macht. Die generelle Aussage ist, du kannst dich nicht selbst erlösen. Niemand kann sich selbst erlösen. Aber warum scheint sich Jesus hier trotzdem auf diesen reichen jungen Herrscher, diesen reichen Kerl da, so einzuschießen? Das ist doch irgendwie unfair, oder? Also was Jesus hier sagt, ist eine Antwort auf die Aussage des jungen Mannes, was muss ich tun? Und dann sagt er, ich habe alles getan. Habe ich alles gehalten. Das ist ganz schön selbstbewusst, was der junge Kerl hier macht. Das ist das andere, was mir an dieser Geschichte immer auffällt, dass ich denke, Junge, dein Ego ist nicht zu klein geraten. Wie kann er das sagen? Wie kann er sagen, ich habe das alles gehalten? Ich gehe mal davon aus, er glaubt es. Er würde es nicht glauben, würde es nicht sagen, schon gar nicht mit stolz geschwellter Brust. Also der ist sehr unabhängig, der Gute. Und in diesem Punkt vielleicht das Gegenteil von jemandem, der das Bewusstsein hat, dass er auf Erlösung angewiesen ist. Ich glaube, dass Geld eine fiese Funktion in dieser Geschichte einnimmt. Also Geld ist pauschal nicht böse, gar nicht. Aber es hat, wie viele Dinge, die Möglichkeit, großen Einfluss zu nehmen. Geld hat die Möglichkeit, großen Einfluss zu nehmen. Und hier in dieser Geschichte ist Geld ein Verstärker der scheinbaren Unabhängigkeit dieses Mannes. Geld kann uns unabhängig machen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Jesus hier vor den Gefahren von Geld warnt. Das macht Geld übrigens nicht böse, auch nicht in der Bibel. Die Bibel zeichnet ein sehr positives Bild von Geld, finde ich, von Leistung und von Besitz. Also allen, die die Bibel gerne lesen wollen, als Besitz ist pauschal böse, das funktioniert nicht so ganz. Eben, wenn wir uns zum Beispiel die Geschichten im Alten Testament anschauen, wo es Leute gibt, die mit Gott unterwegs sind und durchaus Besitz haben. Und der Faule kommt zum Beispiel in den Sprüchen gar nicht so arg gut weg. Also für alle, die die Bibel gerne als gute Ausrede verwenden, um lieber nicht so viel zu arbeiten, da gibt es auch genug Faulenkritik. Es geht also um eine Sache, die auf der einen Seite gut sein und auf der anderen Seite gefährlich sein kann. Warum ist das so? Ich glaube, darum wissen wir alle so einigermaßen. Da gibt es auch einige so gesellschaftlich anerkannte Dinge. Zum Beispiel glaube ich, dass Geld eine Macht ist, die ehrliche Menschen unehrlich machen kann. Das Potenzial hat Geld einfach. Das wissen auch die Sprüche in der Bibel, aber muss ich eigentlich an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht bemühen, weil das wissen wir auch. Ein zweites, was Geld auf jeden Fall auch kann, und das wissen wir auch alle, es kann auch rücksichtslos machen. Kenne ich auch von mir selbst. Dass man sich an manchen Stellen fragen muss oder fragt, will ich das jetzt tun oder will ich das nicht tun? Oder dass uns Geld hart machen kann. Das wissen wir. Geld kann aber auch noch zwei Dinge, die wir nicht ganz so arg, glaube ich, auf dem Schirm haben. Es kann uns nämlich von dem ablenken, was wirklich wichtig ist. Dieses Potenzial hat Geld auch noch. Da gibt es einen interessanten Vers in Sprüche 11,4. Da heißt es, Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. So, was heißt das? Ich will den Vers einmal aufdröseln. Geld ist eine Ablenkung. Geld hat die Fähigkeit, uns beschäftigt zu halten. Das heißt ja nicht umsonst Beschäftigungsverhältnis. Ja, es ist kein Zufall, glaube ich. Es ist auch sinnvoll. Also es ist auch sinnvoll, sinnvolle Dinge zu tun. Und es ist auch sinnvoll, dass wir sinnvolle Dinge tun und dafür bezahlt werden und uns am Ende dieses Geld dazu freisetzt, dass wir diese sinnvollen Dinge weiter tun können. Das ist im positivsten Sinne der Zusammenhang von Geld. Gegen den ist überhaupt nichts zu sagen. So, aber ja, im Wort Beschäftigungsverhältnis steckt Beschäftigung drin. Und das auf zwei Seiten. Also auf der einen Seite für das Geld, auf der anderen Seite kann uns das Geld beschäftigt halten. Das hängt mit den Dingen zusammen, die wir haben oder nicht haben oder gerne hätten oder verwalten müssen. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall in der Lage, uns beschäftigt zu halten. Und was uns beschäftigt hält, ist auch noch in der Lage, uns einen Scheinsinn für unser Leben anzubieten. Im Sinne von, deine Zeit ist doch eh schon belegt. Guck mal, du musst auf der einen Seite musst du Geld verdienen, auf der anderen Seite musst du Geld genießen und dazwischen musst du noch Geld verwalten. Dann gibt es die Menschen, die nichts haben und sagen, nichts haben ist eine ruhige Sache. Da ist was Wahres dran. Jetzt will ich auch nicht sagen, dass Geld haben schlecht ist. Aber zumindest ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Leute vor dem Tod begleitet. Aber bei den Leuten, die ich begleitet habe, habe ich noch keinen erlebt, der gesagt hat, ich wünschte, ich hätte in meinem Leben mehr verdient. Der ist einfach ausgeblieben. Andere Dinge habe ich schon gehört, aber das habe ich noch nicht gehört. Das heißt, der angesprochene Tag des Zorns und das Thema Rettung vom Tod, der Tag des Zorns, es könnte der angesprochene Todestag sein. Und die große Abrechnung unseres Lebens, so im Sinne des jüngsten Gerichtes. Und vielleicht die große Bilanz unseres Lebens. Woraus kommen könnte, naja, da bringt dir Geld nichts. Vielleicht im Sinne des letzten Hemdes ohne Taschen. Aber was halt viel fataler ist, ist, dass es uns davor beschäftigt gehalten hat. So, das ist das eine. Geld hat aber noch eine zweite Fähigkeit. Es kann uns beschäftigt halten und es kann uns eine Sicherheit, eine Scheinsicherheit geben, die es uns möglich macht, uns in unserem Leben nicht mehr weiterzuentwickeln. Weil Geld kann uns etwas sagen und Geld sagt mir das auch. Also ich will mich da voll reinstellen. Geld ist für mich ein Sicherheitsanker. Geld ist in der Lage, uns zu sagen, du bist sicher. Und ich glaube, die Rückseite ist, wer von der Hand in den Mund lebt, wer um seine Angewiesenheit weiß, der baut Resilienz auf. Der weiß, dass er andere Menschen braucht, der weiß, dass er gute Beziehungen braucht, er weiß, dass er darauf angewiesen ist. Wer das nicht tut, dem fällt schnell eine Krise auf die Füße. Und jetzt möchte ich die Tage des Johns mal ganz anders lesen, nämlich nicht als das, was dann irgendwann kommt, kurz bevor wir sterben, sondern sehr innerweltlich, als Krise in unserem Leben. Und ich glaube, dass uns auch in dem Moment dann die fehlende Resilienz auf die Füße fallen kann und dass Geld ein guter Verstärker sein kann, an dieser Stelle uns selbst in einer Scheinsicherheit zu wiegen. Frei nach dem Motto, ich bin nicht angewiesen. Wenn mir der auf den Keks geht, okay, ich habe da Anteile dran, aber ich muss mich nicht um den scheren, dann werde ich halt eine Insel. Wenn mir Beziehung zu anstrengend ist, dann lasse ich es halt. Wenn mir was auch immer, oder ich kann mich rauskaufen. Also Geld bietet uns die Möglichkeit an, uns für uns einzuigeln und eine Insel zu werden und bietet uns damit eine Scheinsicherheit, nicht angewiesen zu sein. Am Ende nicht mal auf Gott. Brauche ich doch nicht. Und ich glaube, diese Scheinsicherheit kann in uns auch ein Scheinselbstbewusstsein auslösen. Frei nach dem Motto, ich kann alles. Weil ich kann es mir ja leisten. Ich habe immer den Eindruck, Elon Musk hat zum Beispiel ein ganz gesundes Selbstbewusstsein. Könnte was mit seinem Kontostand zu tun haben. Aber ich glaube, so weit müssen wir gar nicht schauen. Ich habe eine Zeit lang bei einem Prof einen Hiwi-Job gemacht. Dieser Prof, der war eine absolute Koryphäe im Bereich Kirchengeschichte. Aber er wusste auch sehr genau, was er nicht kann. Handys kaufen zum Beispiel und einrichten. Das habe ich für ihn gemacht. Und ich dachte immer, wie kann sich jemand die Blöße geben, der auf der einen Seite so ein Monster ist, was sein Wissen angeht, fräst in einem Tag so ein komplett neu rausgekommenes Kirchengeschichtsbuch durch. Warum fräst er nicht die Bedienungsanleitung von seinem Handy durch und macht das selber? Der Mensch wusste, was er kann und was er nicht kann. Und er war auch bereit, beides stehen zu lassen. Auf der einen Seite Koryphäe, Prof, auf der anderen Seite keine Ahnung von Handys, ist okay. Oder jemand, der richtig sauber und gut Fliesen legen kann, der würde wahrscheinlich nicht mit geschwellter Brust behaupten, ich kann so gut Fliesen legen, ich bin auch ein guter Statiker. Sondern der würde das vermutlich dem Statiker überlassen, hoffe ich. Und der Statiker würde vielleicht das Fliesenlegen auch lieber dem Fliesenleger überlassen. Also meistens, wenn Menschen etwas können, dann wissen sie relativ genau, erstens auch, was sie in ihrem Feld nicht können. Zweitens, was sie außerhalb ihres Feldes nicht können. Aber ich glaube, und die meisten Philosophen wären vielleicht miese Köche und die meisten Köche miese Philosophen und so weiter. Das wissen wir alles, ja? Aber Geld hat so eine merkwürdige Eigenschaft und so ein ungesundes Maß an persönlicher Selbstüberschätzung zu ermöglichen. Frei nach dem Motto, ich bin doch smarter als die anderen, weil irgendwie habe ich es ja hingekriegt, dass ich zu Geld komme. Oder andersrum, der muss smarter sein, weil der ist ja reich. Irgendwas muss der ja richtig gemacht haben, dass der so viel Kohle verdient. Ist komisch, oder? Könnte auch einfach nur sein, dass er im Lotto gewonnen hat. Wäre vollkommen willkürlich. Oder versehentlich die falsche Aktie gekauft hat, die ja durch die Decke gegangen ist. Wäre auch vollkommen willkürlich. Oder ich weiß nicht, was er getan hat, ja? Saß im richtigen Jobgespräch oder im falschen Jobgespräch oder keine Ahnung, ist er glücklich? Ich weiß es nicht. Aber Geld hat die Möglichkeit, uns ein gesundes oder ungesundes Maß an Selbstüberschätzung zu ermöglichen, im Sinne von, ich bin smarter als mein Umfeld. Ich habe verstanden, wie das Leben funktioniert. Und damit suggeriert uns Geld eine Ebene tiefer, ich bin das Leben. Das ist Leben. Ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die für Beziehungen wichtiger sind als alles andere. Und von beiden Dingen kann uns Geld ein kleines Stückchen erlösen. Das eine ist Demut. Wenn wir genug Geld haben, brauchen wir die nicht. Und das andere ist die Bereitschaft, Fehler zu machen und die auch einzugestehen und daran zu wachsen. Auch das brauchen wir da nicht. Und von beiden kann uns Geld erlösen, wenn wir uns als nicht angewiesen erleben. Das muss übrigens, glaube ich, überhaupt nicht so sein. Also das geht auch beides gut parallel. Es gibt reiche, demütige Menschen und es gibt arme, nicht demütige Menschen. Es ist nur eine Tendenz. Und dann hat Geld über diesen zwei Eigenschaften auch noch die Fähigkeit, uns immer über die Wichtigkeit, über seine eigene Wichtigkeit in unserem Leben zu blenden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Geld ist nicht so wichtig? Also ist bei mir auch nicht so wichtig. Ist mir nicht so wichtig. Bis ich merke, dass Geld für mich tatsächlich ein Stabilitätsanker ist. Also, dass ich ruhiger schlafe, wenn da doch ein bisschen was auf meinem Konto ist. Und dann merke ich, ich bin in der Lage, mich darüber selbst zu blenden. Jetzt will ich es auch nicht übertreiben, aber wenn wir so ein bisschen hinschauen, dann ist das immer, ich sag mal, die Eigenschaft von Suchtmitteln. Nur so eine Spur. Dass sie immer in der Lage sind, uns über die Wichtigkeit in unserem Leben zu blenden. Die sind nicht so wichtig, ich kann gut ohne. Ich will nur nicht. Jetzt haben wir hier einen, zurück zu diesem jungen Mann, ja, bevor das hier zu schwer wird. Wir haben hier einen jungen Mann vor uns. Der ist selbstbewusst, der ist überhaupt nicht unsicher. Der kann zu Jesus sagen, habe ich alles gemacht, habe ich alles hingekriegt, habe ich alles gehalten. Kann ich mir auch vorstellen, dass er das hingekriegt hat, weil er vielleicht ein bisschen eine Insel ist. Es ist immer einfacher, Dinge zu halten, wenn wir nicht so arg oft Kontakt mit echten Menschen haben. Und Jesus, der gibt ihm auch eine fiese Antwort hier. Ist euch das aufgefallen? Der gibt ihm eine Antwort, die ist überhaupt nicht Jesus-like. Das ist so ein Allgemeinplatz. Und das ist auch genau das, was er tut. Er sagt ihm nämlich eigentlich, mit dem, was er aufzählt, weiße doch, warum bist du hergekommen? Du willst doch nur die Antwort hören. Also die Antwort, die kann dir auch jeder andere Rabbi geben. Wie kommt man in den Himmel? Befolgt die 10 Gebote. Easy. Das ist also überhaupt nicht überraschend. Das ist das, was jeder Pharisäer auch antworten würde. Dieser Passage voraus, dieser Geschichte voraus, geht eine Geschichte. Da gibt Jesus selber seinen Zuhörern eine ganz andere Antwort. Da erzählt nämlich Jesus die Geschichte, wo ein Pharisäer und ein Zöllner beten. Und der Pharisäer, der bildet sich was ein auf das, was er alles hält und gut hinkriegt. Und der Zöllner, der schlägt sich an die Brust und sagt, errette mich, Sünder. Und Jesus sagt dann, der eine von diesen beiden hier, der seine Angewiesenheit erkannt hat, der geht gerechtfertigt hier raus, der andere nicht. Also Jesus gibt hier selber eine ganz andere Antwort, eigentlich ein Kapitel vorher. So, was er hier sagt, im Prinzip, wenn wir jetzt die Geschichte mal zusammenlesen, ist, ja, die 10 Gebote sind der Schlüssel, aber ihr könnt sie nicht halten. Ihr braucht einen Erlöser. Also die Geschichte von vorne bis hinten gelesen. Hey, wer kann das denn? Keiner. Gott kann es. Fast wieder dieselbe Antwort zusammen. Zwischendrin spielt er ein bisschen mit diesem jungen Mann. Und da möchte ich nochmal ein bisschen hinschauen. Also Jesus gibt ihm als Antwort so einen Allgemeinplatz. Wie immer, halt doch einfach die 10 Gebote. Und dieser reiche Mann, der reagiert voll selbstbewusst. Aber er kommt zu Jesus und fragt. Warum fragt er? Die Antwort ist bekannt. Und er kann sie aus vollstem Mund bejahen. Also, nach außen ist er stark wie ein Pharisäer. Er ist nicht gekommen, um diese Antwort zu hören, oder? Warum ist er da? Vermutlich ist da in ihm eine unsichere Seite, die sich eben doch nach Bestätigung sehnt. Da steckt in ihm jemand, der weiß, wer er ist und was er getan hat. Der weiß, wie er ist und wie er denkt. Und er kennt sich und er ist unsicher. Und er kann entweder, kann er jetzt ein Pharisäer werden und sagen, ich versuche das alles zu halten. Oder er kann zu Jesus kommen und mal nachfragen. Jesus sagt ihm im Prinzip, dein Problem beginnt nicht mit schlechter Theologie, dein Problem beginnt in dir. Dein Problem beginnt in dir. Wir machen einfach mal ein Gedankenexperiment, mein Guter. Du willst ewiges Leben? Du willst ewiges Leben mehr als alles andere? Dann verkauf doch einfach alles andere und folge mir. Wisst ihr was, es gibt keinen anderen Ort, glaube ich, im Neuen Testament, wo Jesus das in dieser Schärfe von irgendjemand fordert. Nicht mal bei Zachäus. Bei Zachäus, da geht es ja um Anteile. So und so viel, davon gebe ich zurück von dem. Ja? Also warum macht es Jesus hier? Warum hat er sich so auf diesen jungen Kerl eingeschossen? Ist doch irgendwie unfair, oder? Ich würde sagen, weil er nie zwei Menschen gleich behandelt. Super spannend. Sondern er sieht immer, was es hier und jetzt braucht. Und dann schaut sich Gott immer den Mensch an, der vor ihm steht. Finde ich total wichtig. Übrigens auch bei meiner Predigt, wenn ich euch jetzt hier einmal mit der Gießkanne behandle. Ihr kriegt alle dasselbe zu hören. Was Gottes Geist draus macht und was ihr draus macht, ist dann nochmal was anderes. Und es ist auch wichtig, dass dem so ist. Wir schauen uns einfach ganz kurz eine andere Geschichte an. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Da ist eine Frau, der begegnet Jesus an diesem Brunnen und Jesus fordert diese Frau auf, ihren Mann zu holen. So, was ist ihr großes Problem? Sie sucht lebendiges Wasser. Jesus bietet ihr lebendiges Wasser an. Sie sucht Heilung, sie sucht Rettung, sie sucht Angenommenheit. Und Jesus sagt ihr, bring du deinen Mann her. Warum? Er weiß genau, die hat gerade keinen Mann. Sie hatte mehrere und der, mit dem sie gerade lebt, das ist nicht ihr Mann. Was sagt ihr Jesus mit diesem, geh, bring deinen Mann? Er sagt ihr, dieser Mann ist dein lebendiges Wasser. Das, was du in diesen Beziehungen suchst, das ist dein lebendiges Wasser. Du suchst in diesen Beziehungen Heilung, Rettung, Angenommenheit. Zurück zu unserer Geschichte. Dieser Mann hier. Für diesen Mann ist Geld kein Tool, kein Netz, sondern es ist Kern seiner Sicherheit. Es ist Kern seiner Identität. Es ist der Grund, aus dem er sagen kann, hey, ich bin ein cooler Kerl und ich habe die 10 Gebote gehalten. Und Jesus spricht diesen jungen Mann ebenfalls auf lebendiges Wasser an, auch wenn er das nicht sagt. Er spricht ihn auf das Wichtigste seines Lebens an. Halte die 10 Gebote. Und er sagt, habe ich immer gemacht. Und Jesus sagt, okay, dann lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Wie steht es denn um das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn das so einfach ist, und du recht hast und du hast alles gehalten, dann gib doch einfach dein Geld in Armen. Das ist doch ein großartiger Einsatz, warum auch nicht? Und dann komm und folge mir nach. Also das Ganze ist, glaube ich, ein Gedankenexperiment, was Jesus hier macht mit ihm. Er schüttelt ihn ein bisschen. Und als der junge Mann das hört, da heißt es, da wird er tief betrübt. Warum? Weil das Geld, und da sind wir wieder bei diesem Blenden, viel wichtiger ist, als er das zugeben würde. Also Jesus macht hier eine theologische Aussage. Es geht am Ende nicht um Geld. Es geht nicht um Geld in dieser Geschichte. Es geht darum, dass niemand die 10 Gebote hält. Schau mal, die Aussage, die du gerade getroffen hast, die ist vermessen. Und wenn du ehrlich bist mit dir, dann schaffst du es nicht mal über das erste Gebot raus. Du kannst dir ewiges Leben nicht verdienen, indem du einfach die 10 Gebote hältst. Aber das Geld in deinem Leben hat an dieser Stelle eine geistliche Macht. Es hat nämlich die geistliche Macht, diesen Umstand zu verschleiern und dir zu suggerieren, dir vorzuspielen, dass es dich erlösen kann. Und es wird dir zum falschen Erlöser. Und es wird dir zur falschen Form der Selbstgerechtigkeit und der Selbstrechtfertigung. So, das ist das Erste. Und dann stehen die anderen da drum rum und fragen, sag mal, also der ist ja reich, also wie sollen es dann die Reichen in den Himmel schaffen? Und Jesus sagt, keiner. Das Geld ist nur das Werkzeug. Keiner ist gerecht, keiner kommt durch die Erfüllung der Gesetze in den Himmel. So, jetzt bleiben wir doch noch ein bisschen beim Geld. Wie können wir verhindern, dass das Geld in unserem Leben diese Rolle einnimmt? Eins fehlt dir. Da ist Jesus ja unglaublich direkt, oder? Das ist so richtig ins Gesicht. Warum ist Jesus das so? Also ich habe eine Vermutung. Wie würdet ihr mit einem Betrunkenen umgehen, der nach der Party sagt, ich kann dich nach Hause fahren. Ich kann auch gut fahren. Den wird man vom Fahrersitz zerren und ihn schütteln. Also hoffe ich. Hoffentlich nicht einsteigen. Dass der zu sich kommt. Und das ist das, was Jesus hier macht. Der schüttelt den, dass er nüchtern wird. Benommenheit, glaube ich, ist das richtige Wort, das das beschreibt, diesen Status, in dem dieser junge Mann hier ist. Und ich glaube, Geld ist ein hochemotionales Thema. Vielleicht bei manchen von euch und auf jeden Fall, glaube ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, bei mir. Gar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich brauche immer mehr davon, sondern weil es mit Absicherung verbunden ist oder mit anderen Themen in eurem Leben. Vielleicht ja auch mit Intuition. Wie gehe ich damit um? Was darf ich nicht? Über Geld redet man nicht. So ein Unsinn, warum nicht? Aber man hat es doch oder man hat es auch nicht. Oder man braucht es oder man braucht es auch nicht. Und man plant es und man schaut lieber nicht so genau hin oder man schaut sehr genau hin. Also da ist ganz viel so komisches Rumgeschwurbel rund um dieses Thema, glaube ich. Und ganz vieles davon hat vielleicht mit Gefühlen zu tun, mit Sicherheit oder Unsicherheit. Der erste Punkt, den wir hier lernen könnten, glaube ich, wäre der, also ich mache jetzt ein bisschen Suchtberatung mit uns. Ich glaube, es würde sich lohnen, Geld einfach nüchtern zu betrachten. Ja? Nüchtern. Wage es, Geld nüchtern zu betrachten. Was könnte das heißen? Es könnte für mich heißen, ich nehme einfach mal an, dass ich viel weniger Geld brauche, als ich meine zu brauchen und dass ich viel mehr weggeben könnte, als ich meine weggeben zu können. Und von da aus mache ich einfach mal die Rechnung ganz nüchtern auf und schau mal, was habe ich eigentlich? Was besitze ich eigentlich alles? Was ist es? Was davon brauche ich, was davon brauche ich nicht? Das soll nicht heißen, dass ich am Ende automatisch bei dem jungen Mann rauskommen muss und alles weggeben muss, gell? Es ist ein Gedankenexperiment, die Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass Jesus allen heute Morgen hier sagt, ihr müsst jetzt allen euer Geld weggeben. Es geht um die Relevanz von Geld in unserem Leben. Zuerst. Das andere musst du mit Jesus ausmachen. Ja, ich will ihn auch nicht davon abhalten, dir das zu sagen. Aber nimm einfach mal an, du könntest mehr geben, als du geben kannst. Nimm es einfach mal an. Und dann schau mal nüchtern hin. Das wäre das Erste. Also nüchterner Blick auf Geld. Zweitens, ein nüchterner Blick auf diesen Jüngling in der Geschichte. Schau dir den jungen Herrscher in dieser Geschichte gut an und lerne von ihm. Es gibt so ein paar nette Geschichten, wo Tim Keller immer in der Lage ist, aus einer Person zwei zu machen. Diese Geschichte ist auch so eine. Ich mag es total. Also, er sagt nämlich hier, es gibt in dieser Geschichte zwei junge, reiche Männer. Ist euch der zweite aufgefallen? Also den ersten, den haben wir gerade gesehen, gell? Der ist kein gutes Vorbild. Und dann sagt er, schau dir mal den zweiten an. Und ich dachte mir, ja, das ist ein guter Gedanke. Weil wenn ich da mal hinsehe, dann stelle ich fest, in diesem Abschnitt gibt es zwei reiche Herrscher. Der eine ist kein gutes Vorbild, der andere ist ein sehr gutes. Jesus ist zu dieser Zeit, wo es dazu kommt, zu diesem Gespräch, so ungefähr 31 oder 32 Jahre alt. Und Matthäus und Markus erzählen uns, dass er diesen jungen Mann ansieht und ihn liebgewinnt. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, wie Gott Menschen ansieht. Es könnte aber auch etwas damit zu tun haben, so ein bisschen als wollten sie sagen, da begegnen sich zwei auf Augenhöhe. Und Jesus, da scheint eine Sympathie da zu sein. So als wollte Jesus sagen, wir sind uns gar nicht so ähnlich. Ich bin ebenfalls ein Oberer. Ich bin ebenfalls ein junger Herrscher. Ich bin ebenfalls reich. Ich habe die ganze Herrlichkeit des Himmels. Aber weißt du was? Jetzt gehe ich in die tiefste Armut, die man sich vorstellen kann. Ich habe die Herrlichkeit des Himmels schon aufgegeben und hinter mir gelassen. Bald verliere ich meine Freunde, meine Beziehung zum Vater, meine Kleidung, mein Leben. Ich verliere alles. Alles. Ich war einmal ein reicher Jüngling. Neulich war ich das. Und ich gebe alles an die Armen weg. Wer sind diese Armen? Das sind wir. Das sind wir. Philipperhymnus. Da heißt es im Philipperbrief, Kapitel 2, er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven und wurde den Menschen ähnlich und er wurde ein Mensch. Er war reich und er wurde arm. Und wir, die wir arm waren, wir dürfen reich sein. Durch ihn. So alles, was zählt und was Sicherheit gibt, er hat es erkauft und er hat es für uns bezahlt. Was Jesus hier fordert in dieser Geschichte ist zu viel. Was Jesus hier in dieser Geschichte fordert, ist exemplarisch. Es ist überhaupt nicht viel. Was Jesus hier fordert, ist genau das, was er gegeben hat. Ich glaube, das zu verstehen, auf ihn zu blicken, das hilft uns zu verstehen, welchen Platz Geld tatsächlich in unserem Leben einnehmen kann und darf. Und wenn Geld nicht der Retter ist, sondern es der reiche junge Mann ist, der alles aufgegeben hat, dann glaube ich, dass Geld das sein darf, was es ist. Geld. Letzter Punkt. Ihr habt es gleich überlebt. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns einen Plan zurechtlegen und ihm folgen. Das ist grundsätzlich, glaube ich, also nochmal Suchtberatung, gell? Es ist eine gute Sache, einen guten Plan zu haben. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr um das Ziel unseres Geldes, also wo geben wir es hin, ist es jetzt eine gute Sache oder nicht, geht, sondern dass es hier viel mehr um die Frage geht, wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Was gebe ich weg? Was brauche ich? Was möchte ich geben? Was kann ich geben? Und es ist wie in allen Bereichen der Großzügigkeit, die wir uns so die letzten Wochen angeschaut haben, wenn ich nichts spüre von dem, was ich gebe, dann ist es wahrscheinlich noch nicht wirklich großzügig. Also es darf schon ein ganz klein bisschen, ich darf es schon spüren. Sonst glaube ich, bin ich immer noch im Überfluss. Wenn das bei dir so ist, herzlichen Glückwunsch, voll schön. Es ist ja auch schön, das zu erleben. Im Alten Testament, da gab es so einen Standard vom Zehnten. Im Neuen Testament, da ist es übrigens nicht mehr ganz so. Der ist bei uns vielleicht oft in Freikirchen noch so guter Standard, dass man sagt, ja, so ein Zehnt an Gott. Aber wisst ihr was? Eigentlich streng genommen ist es überhaupt nicht gedeckelt. So, deshalb finde ich es immer blöd, den Zehnt so als eiserne Regel aufzustellen. So, weil erstens wird er nicht von uns, ich glaube, Gott sagt nicht, genau 10% hätte ich gerne, das muss. Zweitens ist es überhaupt nicht gedeckelt. Sondern in 2. Korinther 9, 7, da heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dafür würde ich, wenn wir uns einen Plan machen, wenn du dir einen Plan machst, wenn ich mir einen Plan mache, auch plädieren. Also Verpflichtung, ja. Selbstverpflichtung, ja. Nüchternes Anschauen, ja. Aber kein Zwang, kein fester Prozentsatz. Ich glaube, Geld bleibt auch jenseits von 10% manchmal einfach Geld. Das ist sowas, was ich mir, finde ich, auch immer wieder sagen muss. Dass ich nicht mein Geld freikaufe oder sowas. Sondern dass ich mir bewusst mache, Gott ist mein Erlöser und alles, was ich habe, kommt von ihm. Dafür braucht es, finde ich, weniger Mut und weniger Zwang, sondern es braucht vielmehr eine echte Freude. Eine echte Freude über das, was ich bei ihm finden darf und habe. Und dann auch eine echte Freude, mich von Gott beschenken zu lassen. Und dann vielleicht eine echte Freude von dem, was ich bekomme, auch zu geben. Ich finde, ein ganz kleiner Bäscher am Schluss. Ein großer Denkfehler von Wohlstandsevangelium, also von diesem Gedanke, gib und du wirst bekommen. Der wird auch manchmal gepredigt. Jesus macht ihn hier so ein ganz klein bisschen auch auf. Könnte man ja genauso verstehen. Ein großer Fehler davon ist gar nicht, dass Gott nicht da segnet, wo wir großzügig sind. Ich glaube, das passiert. Sondern, dass es gerne so verkündet wird, dass wir nachher am Ende an dem Geld als unserem Erlöser festhalten. Und dass das dieses und du wirst gesegnet quasi zum Selbstzweck wird. Der Segen könnte gut sein, dass wir darin erleben, dass wir in Gott echte Sicherheit finden, wenn wir nicht am Geld hängen. Ich glaube, echte Großzügigkeit, die kommt aus einem friedlichen Herzen und aus einem fröhlichen Herzen. Das weiß, ich habe in Gott alles gefunden, was ich brauche. Er gönnt mir alles, was ich brauche. Warum? Weil er mir schon alles gegeben hat, was ich brauche. Damit ich dann auch alles habe, was mich wirklich reich macht. Und ich glaube, das wäre ein guter Ausgangspunkt. Jetzt würde ich gerne für uns beten.